Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 28. August. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Cyberkriminelle ködern ihre Opfer zunehmend mit Hilfe von KI. Es wird immer schwieriger, Betrugsmaschen zu erkennen.
Deshalb ist es umso wichtiger zu prüfen, kann eigentlich das, was behauptet wird, wirklich wahr sein?
Das sagt Florian Schütz, er ist Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit, BACS. Und Flutkatastrophe am Himalaya. Es sei eine der größten Felseislawinen, die jemals dokumentiert wurden.
Und das ist ungefähr 10 bis 20 Mal so groß wie das, was wir letztes Jahr in Platten gesehen haben.
So Christian Hogel, er ist Professor an der Universität Zürich. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus dem Kanton Bern. Die Feuerverbote werden ab 12 Uhr im ganzen Kanton aufgehoben. Aufgrund von Niederschlägen hat sich die Waldbrandgefahr in allen Verwaltungskreisen leicht entspannt. Sie ist aber immer noch auf den Gefahrenstufen erheblich und am Jura-Südfuß groß. Die Gefahr von Bränden besteht daher nach wie vor. Deshalb rufen die RegierungsstatthalterInnen weiterhin zu großer Vorsicht auf. Bei windigen Verhältnissen sei auf Feuer zu verzichten. Bei Feuern im oder am Wald seien nur fest eingerichtete, befestigte Feuerstellen zu benutzen. Zudem solle man alle Feuer immer beobachten und Funkenwurf sofort löschen. Das Meteoritenfeld im Berner Jura ist das größte Meteoritenfeld Europas. Jetzt weiß man, dass es noch größer ist als vor 10 Jahren angenommen. Vor rund 175.000 Jahren ist ein Meteorit beim Zwanberg eingeschlagen. Das Streufeld erstreckt sich auf einer Länge von 6 Kilometern bis zum Mont Suger. Vor 10 Jahren hatte man über den Stationsfund berichtet, das Naturhistorische Museum Bern machte den Fund für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis berichtete gestern erneut, denn mittlerweile habe man über 2200 Fragmente gefunden. Die Forschung erhofft sich von dem Fund neue Erkenntnisse über das Verhalten von Meteoriten. Diese könnten in Zukunft dazu dienen, Meteoritenereignisse vorherzusagen, wenn die Meteoriten noch im All sind. Ins Ausland, und zwar nach Oslo. König Harald V. von Norwegen ist tot. Wegen der Verbindungen der Kronprinzessin zu Epstein ist die Thronfolge nun umstritten. Der Monarch sei im Alter von 89 Jahren heute früh im Universitätsklinikum Oslo gestorben. Das vermeldete der norwegische Palast heute. Der britische Guardian berichtet über im Januar veröffentlichte Dokumente, die zeigten, dass die Kronprinzessin Mette Marit mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein korrespondierte. Dies im Zeitraum zwischen 2011 und 2014, also lange nachdem er verurteilt worden war. Die Unterlagen sollen fast 1000 Erwähnungen von Mette Marit enthalten, darunter auch intime Nachrichten. Sie lösten heftige öffentliche Kritik aus. Mette Marit veröffentlichte daraufhin über das Königshaus eine Erklärung, in der sie ihr tiefstes Bedauern über ihre Freundschaft mit Jeffrey Epstein zum Ausdruck brachte. Mette Marits Sohn Marius Borg Høiby stand ebenfalls im Rampenlicht, nachdem er im Juni wegen 2 Vergewaltigungen und 32 weiterer Anklagepunkte, darunter Gewalt gegen eine ehemalige Partnerin, zu 4 Jahren Haft verurteilt worden war. Er hat Berufung eingelegt. Nach Den Haag. Der Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist tot. Er starb gestern im Gefängnisspital im niederländischen Den Haag im Alter von 84 Jahren. Das vermeldete der Internationale Residualmechanismus für Strafgerichtshöfe der Vereinten Nationen gestern Nachmittag. Mladic verbüßte eine lebenslange Haftstrafe wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Diese beging er als Befehlshaber der Armee der Republika Srpska während des Krieges in Bosnien und Herzegowina von 1992 bis 1995. Erst 2011 nahmen serbische Sicherheitskräfte den Mann fest und überstellten ihn nach Den Haag, wo er sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien verantworten musste. Nach Nordamerika zum Handelsstreit zwischen USA und Kanada. US-Präsident Donald Trump will den Ontariosee in Lake America umbenennen. Es berichtet SRF. Er unterzeichnete am Donnerstagabend Ortszeit eine entsprechende Durchführungsverordnung. Der Ontariosee liegt im Grenzgebiet zu Kanada im Nordosten der USA und weder Kanada noch kanadische BürgerInnen kann Trump dazu zwingen, den neuen Namen zu verwenden. Kanadas Premierminister Mark Carney lehnte Trumps Vorhaben ab. Er verwies auf die indigenen Wurzeln des Namens Ontario, dieser gehe auf das Wendat-Wort Ontario zurück und sei damit älter als sowohl die kanadische Konföderation als auch die Unabhängigkeitserklärung der USA. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. Gegen Abend ist es trocken, in der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 13 Grad. Am Samstag ist es bewölkt und teilweise sonnig bei höchstens 24 Grad. Am Sonntag ist es überwiegend sonnig, es wird maximal 26 Grad.
Rabe Info.
Hoi Papa, ich habe gerade einen Unfall gehabt, ich habe voll das Problem, ich muss da schnell etwas bezahlen für 1500 Franken. Kannst du mir die überweisen? Ich schicke dir gerade Kontaktdaten über WhatsApp. Danke.
So kann es klingen bei einem sogenannten Schreckanruf. Hier haben wir eine nachgestellte Szene gehört. Bei solchen Anrufen versuchen BetrügerInnen, das Opfer unter Druck zu setzen, schnell Geld zu überweisen oder sensitive Informationen preiszugeben. Das Perfide daran, vermehrt nutzen Cyberkriminelle KI, um die Stimme am Telefon wie die eines Angehörigen klingen zu lassen. Neben Schreckanrufen gibt es noch viele andere Betrugsmaschen, bei der KI eingesetzt wird. Das Bundesamt für Cybersicherheit BACS verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg solcher Fälle. Alix Regenas hat mit dem Direktor des BACS, Florian Schütz, gesprochen.
Im ersten Halbjahr 2026 erreichten das Bundesamt für Cybersicherheit über 27.000 Meldungen von Cyberangriffen. Darunter gefälschte Webshops, WhatsApp-Nachrichten mit verheerenden Scan-Codes oder vermeintliche Paketlieferungen. Was deutlich wird, die Phishing-Versuche werden immer raffinierter und persönlicher zugeschnitten auf ihre Opfer. Viele BetrügerInnen nutzen KI, um im Internet Daten zu suchen, die ihnen Auskunft darüber geben, was ihr Opfer arbeitet und wovon es wohl träumen könnte. Dann werden die Opfer mit persönlichen, emotionalen und auch teilweise technisch sehr ausgefeilten Methoden abgeholt. Dank KI können die BetrügerInnen täuschend echte Webseiten mit wenigen Klicks generieren, können Dokumente offiziell wirken lassen oder sogar Stimmen und Gesichter in Videos faken.
Es wird durchaus immer schwieriger, solche gefälschten E-Mails, aber auch Bilder oder Videos, die zu Investitionen aufrufen oder anders irgendwie benutzt werden, zu erkennen. Das wird zunehmend unmöglich. Und deshalb ist es umso wichtiger zu prüfen, kann eigentlich das, was behauptet wird, wirklich wahr sein? Also wenn eine Investition eine zu hohe Rendite hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Oder auch, wenn man jetzt so einen Schreckanruf kriegt oder ein E-Mail, das einem etwas verspricht, vielleicht mal zurückrufen, aufhängen oder bei einer E-Mail mal die Adresse des vermeintlichen Online-Shops von Hand eintippen.
Sagt Florian Schütz, Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit. Was da behauptet wird, das ist zum Teil fast zu schön, um wahr zu sein. Eine Investition mit schneller Rendite oder der perfekte Traumjob, gut bezahlt und auf die Interessen des Opfers zugeschnitten. Gerade in diesem halben Jahr häuften sich solche Traumjob-Angriffe auf Personen in der Kryptobranche, Das zeigt der Halbjahresbericht des BAGS. Die Angreifer kontaktieren ihre Opfer als angebliche Headhunters auf LinkedIn. Dann werden die Opfer zu einem Online-Bewerbungsgespräch eingeladen und plötzlich tritt ein technisches Problem auf. Das soll dann durch ein Update gelöst werden und schon gerät die Schadsoftware auf die Geräte des Opfers. Florian Schütz rät:
Hier wirklich einfach skeptisch sein und nicht im Affekt einfach schnell etwas machen wollen, weil man suggeriert kriegt, dass man sofort agieren muss.
Rabe Info.
Die Bilder der Flutkatastrophe in Nepal gehen um die Welt. Gestern ist hoch im Himalaya ein Teil eines Gletschers abgebrochen. Das löste an der Grenze zwischen Nepal und Tibet verheerende Überschwemmungen aus. Bisher ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 472 gestiegen. 1400 Menschen gelten als vermisst. Die Behörden warnen vor einer zweiten Flutwelle, sollte der Damm des Sees brechen, der sich durch Schutt gebildet hat. Auch Schweizer Forschende analysieren jetzt die Satellitenbilder. Sie wollen herausfinden, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Christian Hugel ist Professor am Geografischen Institut der Universität Zürich. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, was man bisher über die Ursprünge der Flutwelle weiß.
Dank der Arbeit eines größeren internationalen Forschungsteams wissen wir nun, dass der Ursprung dieser Flutkatastrophe in einem enorm großen Felssturz liegt, der den darüberliegenden Gletscher mitgerissen hat und dann als Lawine ins Tal gedonnert ist, durch die Energie sehr viel Eis abgeschmolzen hat und daraus resultierte dann eben diese Sturzflut, die sich dann das Tal auswärts gewälzt hat.
Weiß man, was genau die Dimensionen sind, vielleicht auch gerade in Verbindung zu dem Felssturz, den wir in Blatten im letzten Jahr gesehen haben?
Anhand von seismischen Messungen, Rekonstruktionen und Messungen, Satellitenbildmessungen gehen wir im Moment davon aus, dass es sich um einen Sturz in der Größenordnung von 100 bis 200 Millionen Kubikmeter handelt. Es ist einer der größten Felseislawinen überhaupt in der Geschichte dokumentiert. Und das ist ungefähr 10 bis 20 Mal so groß wie das, was wir letztes Jahr in Blatten gesehen haben.
Gab es Anzeichen für diesen Felssturz oder ist das überraschend?
Der Sturz war überraschend und es ist ein komplexer Fall, das muss ich sagen. Die Anzeichen sind wir erst im Moment am Rekonstruieren mit Satellitenbildern von vorher. Es gab gewisse Spaltenbildung, aber ich muss sagen, sehr schwierig vorauszusehen. Dieser Sturz, vor allem ganz wichtig, wenn man bedenkt, dass eben der Himalaya ein Gebiet so viel größer ist als die Alpen zum Beispiel in der Schweiz.
Sie forschen unter anderem zu Frühwarnsystemen im Himalaya. Gab es in diesen betroffenen Gebieten irgendeine Art von Frühwarnsystemen?
Leider gab es in diesem Gebiet kein Frühwarnsystem. Aber wir sind mit der DETA-Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Projekten aktiv mit nepalesischen Partnern im Gebiet des Mount Everest, Utkoshi, um Risikomanagement zu designen und dann auch zu implementieren, zu unterstützen, die nepalesischen Behörden, inklusive eben auch Frühwarnsysteme. Und wenn auch die Vorhersage zum Teil schwierig ist, dann kann man trotzdem, wenn man es geschickt macht, Sensoren so platzieren, dass eben eine gewisse Vorwarnzeit möglich ist, mit der man doch viele Menschenleben in Zukunft sicher retten kann.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, auch in puncto Klimawandel, sind das Szenarien, die sich in Zukunft wahrscheinlich häufen werden?
Ja, wir haben in den Alpen haben wir solche Felsstürze, haben sich schon extrem gehäuft. Also in den letzten 20, 30 Jahren im Vergleich zum 20. Jahrhundert, da haben wir eine große Zunahme. Was uns auch wirklich Sorge macht, dass wir international eben auch in Himalaya eine Häufung von wirklich so richtig großen Ereignissen haben. Und das macht uns definitiv große Sorgen auch für die Zukunft, weil dann ein, wie wir jetzt gesehen haben, sehr große Teile, Dörfer, Siedlungen, Infrastrukturen, natürlich Menschenleben bedroht sind.
Christian Huggel haben wir gehört. Er ist Professor am Geografischen Institut der Universität Zürich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 28. August. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Alix Regenas und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.